Am Wochenende gab es in Saudi-Arabien den ersten Doubleheader der Formel-E-Saison und wie gewohnt haben wir euch auf eformel.de mit allen Infos während des Wochenendes versorgt. Damit das möglich ist, sind wir aber auch auf euren Support angewiesen. Um unsere Arbeit zu unterstützen, geht einfach auf steadyhq.de/eformel.de. Vielen Dank für euren Support und jetzt viel Spaß mit der Analyse des Diriyah-Ebrid. Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Pascal Wehrlein heißt der große Dominator in Saudi-Arabien. Der Porsche-Fahrer gewinnt beide Rennen des Diriyah-Ebrid vor Jake Dennis. Während sich auch die beiden Jaguar-Teams verbessert zeigen, läuft bei DS und insbesondere bei Maserati nur sehr wenig zusammen. Das alles und noch viel mehr besprechen wir in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Wirz. Viel Spaß beim Hören. Und ich bin hier und heute natürlich nicht allein, sondern habe mir auch Gäste aus der eFormel.de-Redaktion eingeladen. Zum einen ist da unsere bezaubernde Svenny König.
Hallo.
Und unser Chefredakteur Timo Pape ist am anderen Ende der Leitung in Mainz.
Guten Abend.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch ein bisschen wundert, der falsche Tobi, der das Intro gesprochen hat, muss ich euch leider an dieser Stelle informieren. Der andere Tobi ist leider verhindert und deshalb müssen wir die Episode ohne ihn aufnehmen. Wie geht's euch beiden?
Och ja, gut geht's mir. Das ist, man kann eigentlich immer nur das Gleiche sagen nach so einem Rennwochenende. Man ist ein bisschen geschlaucht, die Woche hat wieder angefangen, aber man ist froher Dinge und blickt mit Vorfreude aufs nächste Rennen.
Und wie ist es bei dir, Sonny?
Ja, auch alles im Lot soweit. Bei dir?
Und selbst?
Wie du schon sagtest, viel Stress. Und da darf ich mich jetzt natürlich auch noch um den E-Pod kümmern. Und der Tobi, der fehlt schon an allen Ecken und Enden, muss ich sagen. Aber ich denke, wir kriegen es auch ohne ihn hin. Und ich würde sagen, wir legen dann los und werfen mal für alle einen kurzen Blick zurück auf das Wochenende in Saudi-Arabien.
Aufatmen im Formel-E-Paddock, die Notbremse ist da. Gebraucht wird das sekundäre Bremssystem an der Hinterachse, jedoch zum Glück nicht.
Dennoch gibt es am Freitag ordentlich Kleinholz. Nico Müller verpasst nach einem Unfall das Qualifying, Max Günther gar das gesamte Rennen. Auch Teamkollege Edo Mortara crasht.
Die Pole Position sichert sich nach 2,5 Jahren endlich mal wieder Envision-Pilot Sebastian Buemi.
Im Rennen ist dann aber kein Kraut gegen die Porsche-Antriebe gewachsen. Wehrlein und Dennis fliegen von den Startplätzen 9 und 11 unaufhaltsam durchs Feld, dahinter wird Sam Bird Dritter.
Am Samstag schlägt dann die Stunde von Jake Hughes. Der Brite schlägt Mitch Evans und holt die erste Pole für sich und das McLaren-Team.
Im Rennen hat Evans jedoch den besseren Start, bevor von hinten wieder die Porsche-Jungs Wehrlein und Dennis kommen.
Ein spätes Safety-Car macht das Finale noch einmal spannend, dass Sam Bird mit mehr Energie in Schlagdistanz zu Wehrlein und Dennis kommt.
Der Brite hängt jedoch hinter René Rast fest, der den dritten Platz bis ins Ziel behaupten kann.
Wehrlein übernimmt die Führung in der Gesamtwertung vor Dennis. Buemi ist mit schon relativ großem Rückstand Dritter.
Bei den Teams liegt Andretti knapp vor Porsche, es folgt McLaren.
Kommen wir zum großen Thema des Wochenendes in Saudi-Arabien. Porsche dominiert zum zweiten und zum dritten Mal in dieser Saison. Die ersten hatten es nach dem Saisonauftakt schon befürchtet und in Diriyah hat es sich einfach nur wieder bewahrheitet. Porsche scheint tatsächlich mit dem Gen 3 Antrieb der große Wurf gelungen zu sein. In Diriyah hat Wehrlein beide Rennen gewonnen, Dennis im Kunden Porsche von Andretti zweimal auf den zweiten Platz gefahren. Timo, wie siehst du das? Ist Porsche so überlegen, wie es die Ergebnisse andeuten?
Also bisher jetzt nach diesen zwei Rennwochenenden kann man das sicherlich so behaupten, ja. Wir hatten jetzt zwei relativ unterschiedliche Streckencharakteristika, also in Mexiko eigentlich eine permanente Rennstrecke, wenn man so will, auch wenn sie ein bisschen auf Formel E umgebaut ist. Trotzdem eine andere Charakteristik und anderes Gripniveau als beispielsweise jetzt in Diriyah, wo wir ja eigentlich mehr oder weniger einen Straßenkurs haben, aber halt auch nicht so einen typischen wie beispielsweise Rom oder auch der nächste folgende in Indien wird sicherlich nochmal vom Charakter her ein bisschen anders. Also Porsche hat auf jeden Fall bewiesen jetzt auf diesen beiden Strecken, die schon mal relativ viel aussagen mit Blick auf den Saisonverlauf, dass sie ganz vorne dabei sein werden. Ob es dann letztlich aber wirklich so dominant bleibt über den ganzen Saisonverlauf, das wird sich sicherlich noch zeigen.
Was auffällt, im Qualifying sind die Porsche noch nicht so gut. Das ist dann, sag mal, eher Richtung Mittelfeld, aber im Renntrim, da zeigt der Antrieb seine, ich würde schon fast sagen, überragende Effizienz. Nach all dem, was man jetzt schon sagen kann, Svenny, ist Wehrlein gegen Dennis denn jetzt schon das Duell um den Formel-E-Weltmeistertitel? Oder meinst du, da können die Kontrahenten nochmal rankommen?
Ja, also ich würde sagen, nach Rennen 3 von 15, 16 ist noch die Messe nicht gelesen, würde man hier in Bayern sagen. Aber es ist schon deutlich bis jetzt, aber ich würde sagen, das sind noch so viele Rennen, da kann auch alles passieren.
Was natürlich auch auffällt, dass wir wirklich nur zwei Porsche hatten, die vorne mitgefahren sind. André Lotterer hat einmal Platz 9 und Platz 12 belegt. Antonio Felix da Costa hatte am Freitag einen Startunfall und wurde am Ende 18. Am Samstag dann aus eigener Kraft aber auch nur auf Position 11 gekommen. Timo, was meinst du? Wieso performen nur zwei der vier Fahrer so gut, obwohl Porsche und auch Andretti ja eigentlich vier richtig gute Fahrer haben?
Also ich bin ehrlich gesagt auch so ein bisschen überrascht gewesen, schon in Mexiko, dass jetzt in dem Fall von Felix da Costa, dass er nicht so wirklich mithalten konnte. Aber es scheint, als müsste er sich doch noch so ein bisschen eingrooven. Vielleicht liegt ihm der Porsche von der Fahrweise oder vielleicht generell das Gen 3 Auto nicht so wie das Gen 2 Auto, in dem er jahrelang saß, von DS. Vielleicht liegt es daran, anders kann ich es mir momentan nicht erklären. Er hatte allerdings auch viel Pech im Sinne von zur falschen Zeit am falschen Ort, dass er es eben im Qualifying noch nicht so richtig zusammengebracht hat. Das gilt aber für eigentlich alle Porsche-Fahrer, alle vier. Da ging noch mehr theoretisch. Und wenn du dann halt irgendwo im Mittelfeld oder im hinteren Bereich des Feldes startest, gerade auf einer Strecke wie Mexiko, kommst du halt schwer vorbei, kannst schwer überholen. Und was mich ein bisschen gewundert hat in Diriyah ist, dass er da nicht wirklich vorangekommen ist. Auch klar, wenn du Unfälle hast, dann ist das nicht gerade hilfreich. Aber die anderen beiden Porsche, also Wehrlein und Dennis, haben ja bewiesen, dass man durchaus überholen kann, wenn man so einen Energievorteil hat. Also er ist tatsächlich so ein bisschen Rätsel für mich bisher. Lotterer hat ja in Mexiko gut performt, hat mich aber auch in Diriyah sehr überrascht, weil er eigentlich auf der Strecke in den letzten Jahren immer ziemlich gut war. Hatte da ja auch damals das erste Podium direkt im ersten Rennen für Porsche geholt. Also eigentlich schon so sein Typstrecke und dennoch kam er so überhaupt nicht zurecht. Weder im Qualifying noch wirklich im Rennen. Also ich finde es schon erstaunlich, dass bei beiden Teams das Level, das Gefälle zwischen den Fahrern jetzt zum Saisonstart so erheblich groß ist. Weil, wie du sagtest, eigentlich sind alle vier gute Piloten, die Tendenz Richtung Podium fahren können oder auch gar Richtung Sieg fahren können, wenn du so ein überlegenes Auto hast. Ich denke, die werden wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit brauchen, aber dann werden auch die Momente gerade von Felix da Costa kommen.
Weil es ja schon auffällig, dass es genau bei den beiden ist, die quasi vor der Gen 3-Ära das Team gewechselt haben, weil Wehrlein und Dennis sind ja jeweils schon länger mit dem Team, also bei Andretti oder bei Porsche, während Lotterer und Felix da Costa ja vor der Saison gewechselt haben. Also es muss ja irgendwie mit dem Eingrufen zusammenhängen, sonst macht es ja eigentlich wenig Sinn, dass es ausgerechnet die beiden sind, die so stark hinterherhängen.
Ja, vielleicht, wir kennen das ja aus alten Formel-1-Zeiten auch, wenn ein Auto zum Beispiel speziell für Michael Schumacher ausgerichtet war, für dessen Fahrstil und ein Teamkollege überhaupt nicht damit klarkam. Vielleicht spielt sowas auch eine Rolle, denn Porsche weiß natürlich, wie Pascal Wehrlein fährt und was für Setups er braucht. Und Felix da Costa ist vielleicht vom Typ her ein anderer Fahrstil. Keine Ahnung, schwer zu sagen von außen, aber gut möglich, dass sowas auch eine Rolle spielt.
Nach Porsche kommen wir nun zum nächsten Hersteller, der doch eine ganz gute Performance gezeigt hat, Jaguar, mit klarem Aufwärtstrend in Diriyah. Und insbesondere ein Fahrer hat da meiner Meinung nach quasi seine Wiedergeburt gefeiert, Sebastian Buemi. Kommen wir später im Detail drauf, aber die Qualifying-Performance war bei Jaguar in Mexiko noch eher mittelmäßig. Da hatte es tatsächlich nur Buemi in die Duelle geschafft und war von Startplatz 7 ins Rennen gegangen. In Diriyah komplett anderes Bild. Ich fasse nur mal die Startposition zusammen, die zwei Autos von Jaguar und die zwei Autos von Envision erreicht haben. Das waren am Freitag die Positionen 1, 3, 6 und 10. und am Samstag die Positionen 2, 4, 9 und 15. Da war Nick Cassidy, der ein bisschen abfiel, aber ansonsten alle Fahrer unter den Top 10. Fangen wir mal mit dem Jaguar Werksteam an. Timo, wie haben die sich denn am Wochenende verkauft?
Ich finde insgesamt sehr gut. Also der Saisonstart in Mexiko war ja wirklich schwierig. Und gerade Sam Bird nach dem letzten Jahr, was sehr schwierig für ihn persönlich war, wo er überhaupt keine Punkte geholt hat, aber überhaupt keinen Stich gemacht hat gegen Teamkollege Mitch Evans. Wir wussten im Vorfeld, Diriyah ist eine Strecke, die auf jeden Fall Bird immer sehr entgegenkommt und sehr liegt. Er hat da ja auch schon gewonnen. Von daher hat er auf jeden Fall performt, in beiden Rennen Top-Leistungen gezeigt, auch im Qualifying da gewesen, sich keine Fehler erlaubt. Evans auf einem ähnlichen Niveau, also aus meiner Sicht, hatte aber tatsächlich viel Pech. Also er hat auf eine Runde gezeigt, was drinsteckt im Jaguar, nämlich eine super Pace auf eine Runde. Und auch im Blick auf das Energiemanagement während der Rennen war Jaguar schon sehr weit vorn dabei. Also zweite Kraft, kann man, denke ich, sagen, in Diriyah. Von daher, absoluter Aufwärtstrend zu erkennen. Da war vielleicht sogar unter gewissen Voraussetzungen für Evans sogar noch mehr drin. Aber Top-Wochenende eigentlich für Jaguar.
Ja, beide Piloten haben ja doch tatsächlich Führungsrunden gesammelt. Sam Bird am Freitag, Mitch Evans dann am Samstag mit einem doch sehr, sehr guten Start, wo er sich dann in Führung gebracht hat. Allgemein sieht man jedoch, die Rennpace, wie du schon sagst, ist noch nicht ganz auf dem Level von Porsche. Muss ich aber sagen, eine Ausnahme habe ich gesehen. Das war am Samstag Sam Bird, der mega effizient war und vielleicht auch ein bisschen vom Safety Car profitiert hat. Aber nach dem Safety Car hatte er tatsächlich 2% mehr Energie als alle anderen. Svenny, kannst du beschreiben, was dann passiert ist?
Kann ich machen. Sam Bird hat in den letzten 8 Runden, die quasi nach der Safety-Car-Phase noch auf der Uhr waren, den Attack-Mode dann aktiviert, lag da zu dem Zeitpunkt hinter Jack Dennis. Und dadurch, dass er den Attack-Mode aktiviert hat, den Umweg sozusagen gefahren ist, ist René Rast im McLaren an ihm vorbeigefahren. Und er hat sich dann in den 4 Runden, die er die Zusatzleistung hatte, dann tatsächlich zu einem Angriff ansetzen können. Und hat sich dabei aber bei der Einfahrt in die Kurve 17 verbremst und musste dann dementsprechend den Angriff abbrechen und hat danach kein Manöver mehr gegen den McLaren-Fahrer setzen können.
Timo, Sam Bird hat ja in derselben Runde wie Jake Dennis den Attack-Mode aktiviert und ist deshalb dann hinter René Rast zurückgefallen. War es vielleicht ein taktischer Fehler von Jaguar, ihn in dem Fall denn überhaupt aktivieren zu lassen? Hätte er nicht stattdessen einfach dran vorbeifahren können, Vorsprung rausholen und dann eine Runde später aktivieren können?
Ja, wäre sicherlich gerade jetzt im Nachhinein betrachtet die bessere Option gewesen. Ich habe gestern mit Pascal Wehrlein auch sprechen können und der hat mir genau das auch gesagt, sodass das auch seine Taktik war. Halt erstmal Vorsprung rausfahren und dann eben mit Sicherheit das Ding holen, um halt vorne zu bleiben. Warum sich Jaguar dazu entschieden hat, ist mir auch ein Rätsel, kann ich nicht nachvollziehen. War sicherlich am Ende das, was Bird dann das Genick gebrochen hat, aber gut, andererseits sind die wahrscheinlich auch schon davon ausgegangen, dass er noch irgendwie auf der Strecke vorbeikommt. Sollte nicht sein am Ende, von daher taktischer Fehler von Jaguar.
Hätten wir an der Stelle Jaguar, kommen wir zum Kundenteam Envision. Die, finde ich, haben auch ganz gut performt in Diriyah, haben gute Ergebnisse abgeliefert, insbesondere Sebastian Buemi, ich sprach eben schon von seiner Wiedergeburt, ja, hat in den ersten 3 Rennen klar die Rolle des Teamleaders bei Envision eingenommen. Besonders stark im Qualifying in Diriyah, fand ich. 2-mal im Halbfinale gewesen. Tatsächlich dann am Freitag auch auf Pole Position gelandet. Und am Samstag war es immerhin Startplatz 4. War übrigens seine erste Pole Position seit dem New York City Prix 2019. Und der ist tatsächlich auch schon 3,5 Jahre her. Wie lief es denn im Rennen für Sebastian Buemi?
Also im Rennen war er nicht ganz auf dem Niveau, was er im Qualifying zeigen konnte. Trotzdem aber aus meiner Sicht eine ziemlich gute Leistung. Letztlich mit Platz 4 und 6 2-mal wirklich gute Punkte geholt und sich da vorne auch behauptet mit dem Kunden Jaguar. Also ich war total begeistert und gerade jetzt auch nochmal ein Wort zum Qualifying. Er ist ja wieder gleichgezogen damit mit der Pole Position mit Jean-Éric Vergne. Steht jetzt auch wieder bei 15 und ist Rekordhalter. Also er hat das, was er eigentlich immer konnte in den ersten Jahren zur Perfektion getrieben hat, jetzt wieder mal auf die Strecke bringen können, nämlich diese Pace auf eine Runde, dann aber auch natürlich all seine Erfahrung im Rennen. Also ich habe mich wirklich gefreut für ihn, dass er endlich wieder die Möglichkeiten hat, sein Potenzial so zu zeigen und ja, durch diesen Teamwechsel natürlich auch profitiert. Bei Nissan lief nichts so wirklich zusammen. Das ist jetzt doch mit dem Jaguar ist einfach viel mehr möglich.
Ich muss ja zugeben, ich war vor der Saison überhaupt nicht davon überzeugt, dass sich das für Envision in irgendeiner Form lohnen wird. Robin Freins hat da die letzten Jahre gut performt und dass Sebastian Buemi so gute Leistung bringt, hätte ich an der Stelle jetzt nicht erwartet. Ja, muss ich an der Stelle auch mal zugeben.
Er ja auch nicht.
Ja, genau, sagt er ja auch selber. Er hat ja auch an sich gezweifelt und ist jetzt ein bisschen überrascht davon, wie stark er ist. Liegt jetzt auf Platz 3 in der Meisterschaft hinter den beiden absolut dominanten Fahrern mit Porsche-Antrieben und hätte ich von ihm nicht erwartet an der Stelle. Zwei Hersteller, die in Saudi-Arabien abgeliefert haben, hatten wir schon. Ja, kommen wir zu einem weiteren Team, das allerdings ein Kundenteam ist. McLaren hat in die Formel E gefunden und am Wochenende sein erstes Podium gefeiert und zuvor auch die erste Pole Position. Jake Hughes war da mit einer beeindruckenden Performance unterwegs, insbesondere auf einer Runde. In Mexiko hat es schon für Startplatz 3 gereicht. In Diriyah konnte er sich sukzessive steigern. Platz 2 am Freitag, Platz 1 Pole Position am Samstag.
Wahnsinn, oder?
Ja, absolut.
Also wir haben lange nicht mehr geklatscht im E-Pod, aber da ist vielleicht noch mal wieder die Möglichkeit. Definitiv. Das war wirklich
großes
Spitze.
Dennis.
Ja, ganz großes Dennis, habe ich verstanden.
Auf jeden Fall. Wie lief es denn in Rennen bei Dennis, sage ich schon? Nein, bei Hughes natürlich, der andere Jake.
Der andere Jake.
Ja,
ja, im Rennen muss man sagen, wie schon in Mexiko, erstmal okay. Also Jake Hughes hat sich zunächst mal ganz gut behauptet, dann aber auch Tribut zollen müssen, weil der Nissan-Antrieb auf lange Sicht dann doch ein bisschen ineffizient war. Ein Punkt ist sicherlich auch die wenige Erfahrung, die er hat. Denn wenn man es mal vergleicht mit dem Teamkollegen René Rast, der dann trotzdem irgendwie am Samstag auf Podium gefahren ist als Dritter, hat es Hughes nicht ganz so gut hingekriegt, die Energie zu managen. Da fehlt ihm einfach noch die Erfahrung, das ist auch gar kein Vorwurf. Aber es zeigt natürlich auch, dass jetzt gerade auf der Strecke in Saudi-Arabien der Nissan-Antrieb nicht so stark war wie der von Porsche oder von Jaguar.
Besonders sehenswerte Szene, fand ich, hat sich wenige Meter vor dem Ziel ereignet. Kannst du das vielleicht noch mal kurz beschreiben? Für die Leute, die es ja nicht gesehen haben.
Ja, durchaus kurios. Also wir haben ja über mehrere Runden gesehen, wie Evans hinter Hughes hergefahren ist. Hughes mit deutlichem Energienachteil. Und wir haben das auch von Rast gehört. So war es bei Hughes wohl auch, dass schon die roten Lampen am Lenkrad angingen, Akku leer. Und Rast hat es irgendwie geschafft, dass er noch über die Linie kam, bei Hughes nicht ganz, zumindest nicht aus eigener Kraft. Also ihm ging tatsächlich in der letzten Kurve dann die Energie aus, er ist dann nur noch vorgerollt und Evans, der so dicht hinter ihm war und versucht hat, noch vorbeizukommen, hat ihn dann quasi, ist ihm ins Heck gefahren und hat ihn quasi über die Linie geschoben, hatte keine Möglichkeit mehr auszuweichen oder vorbeizufahren, wohl aber Sebastian Buemi, der diese Situation genutzt hat, rechts auf die Bahn gezogen und zumindest an Evans noch vorbei. Also Hughes kann von Glück sagen, dass er dann auf seinem Platz tatsächlich noch ins Ziel gekommen ist, dank Evans, und hat auch vorhin erst, wir nehmen gerade jetzt am Dienstagnachmittag auf, einen Tweet abgesetzt hat, ich denke, ich schulde dir noch ein Bierchen, Mitch Evans. Also trifft's, glaube ich, ganz gut. Da hat er wirklich Glück gehabt, Evans wirklich Pech gehabt, aber sehr kuriose Szene zum Rennende.
Während das Kundenteam McLaren mit guten Leistungen überzeugt, sieht's beim Werksteam von Nissan mau aus, finde ich. Die fahren irgendwo im Nirgendwo quasi rum. Warum ist das so, Svenny? Hast du da eine Idee, woran das liegen kann, dass das Kundenteam so viel besser performt, trotz gleichem Material?
Das fragt man sich hinterher immer, ne? Was war das Problem?
Woran er dir liegen hat.
Ja, der Tobi hat hier in die Shownotes geschrieben, dass das Fahrerduo deutlich unerfahrener ist. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das allein darauf projizieren würde, dass das der Grund ist, weil letztendlich hat Finestras sogar mehr Rennen als Hughes und Nato weniger Rennen als René Rast, aber so viele dürften das jetzt nicht sein, dass man das als Unerfahrenheit noch abtun kann. Also ich glaube, da ist auch irgendwas am Auto noch nicht ganz da, wo es sein sollte. Weil man auch sagen muss, Finestra ist immerhin jetzt mal die ersten Punkte geholt für Nissan. Vielleicht geht es da auch nach oben oder hoffentlich sogar.
Ich denke, man kann es an zwei Sachen ganz klar festmachen. Das wird zum einen das Setup sein des Autos. Das haben wir ja gesehen mit der Qualipace. Das ist einfach die McLaren, also die Kundenfahrzeuge von Nissan, eigentlich immer recht weit geschafft haben in der Qualifikation. Die Nissan Fenestras ist, glaube ich, einmal als Vierter weitergekommen auch, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Trotzdem aber letztlich nicht vergleichbar mit dem Niveau der McLaren. Das heißt, sicherlich Setup, aber auch Software, denke ich, wird da ein Punkt sein. Weil wir wissen auch, das heutige McLaren-Team ist das ehemalige Mercedes-Team. Und René Rast hat schon gesagt, in Valencia, sowas hat er noch nie gesehen, dass ein Team auf diesem Niveau arbeitet und operiert, ist immer so ein schlimmes Wort auf Deutsch dafür, die ganzen Prozesse und so weiter pflegt. Also es wird auf einem extrem hohen Standard gearbeitet in dem Team. Und wir wissen auch, Nissan hat das Team Edams vollständig übernommen im Laufe des letzten Jahres. Das heißt, da können die Prozesse auch noch nicht so eingespielt sein, denn es wurden ja durchaus auch ein paar neue Leute zumindest ins Team gebracht. Ich glaube trotzdem, unterm Strich darf Nissan da nicht zufrieden sein. Sie sind immerhin der Hersteller. Sie haben ordentlich Ressourcen, die sie da reinstecken können. Und wenn dann das Kundenteam zeigt, was möglich ist, nämlich sogar ein Podium und eine Pole Position, dann ist es deutlich zu wenig, dass man in zwei Rennen einmal in die Punkte fährt. Auch wenn man sagen muss, Fenestras, Chapeau irgendwie, gute Leistung dafür, dass er halt relativ unerfahren ist. Ich finde, gerade im Vergleich zu Norminato hat er schon einen sehr guten Job gemacht am Wochenende, aber da muss auf jeden Fall mehr kommen von Nissan.
Zusammengefasst liegt es also daran, dass McLaren so gut ist und nicht, dass Nissan so schlecht ist?
Vielleicht eher ja. Ich denke beides irgendwo, aber McLaren ist wahrscheinlich das Team, das am besten als Team funktioniert in der ganzen Serie.
Kommen wir als nächstes zu einem Hersteller oder eigentlich sogar zwei Herstellern laut Herstellerliste, bei denen es aktuell noch gar nicht so richtig läuft. Das sind die beiden Marken aus dem Stellantis-Konzern, DS Automobiles und Maserati. In Valencia sind sie noch allen um die Ohren gefahren. Jetzt fragt man sich, wo ist die gute Form hin? Lasst uns mal mit DS Penske anfangen. Da hat Jean-Éric Vergne zwar am Freitag mit einem 7. Platz seine ersten Punkte geholt. Ja, Van Dorn hat es da auf Position 11 geschafft. Der Samstag ist aber, glaube ich, aus Sicht der Zuhörerinnen und Zuhörer etwas bemerkenswerter. Timo, kannst du denn zusammenfassen, was da passiert ist?
Ja, zunächst mal hat es Van Dorn in die Duellphase geschafft, was ja erstmal ein positiver Aspekt war, dann aber letztlich trotzdem nur Startplatz 8. Im Rennen musste er dann einen frühen Ausfall des Lenkrads, also der Lenkrad-Elektronik hinnehmen, hatte also keinen Funk mehr und keine Anzeige auf dem Dashboard, was natürlich fatal ist, wenn es so crucial ist, so entscheidend ist im Rennen, das Energiemanagement im Auge zu behalten. Das heißt, ohne Dashboard, ohne Anzeige am Lenkrad hatte er quasi keinen Überblick, wie viel verfügbare Energie er noch im Akku hatte und hat dann ja letztlich das Rennen auch irgendwie mit 2% zusätzlicher oder übriger Energie in der Batterie beendet, was ungefähr so 2/3 einer Runde sein dürften. Da wäre also deutlich mehr noch drin gewesen, aber gut, wie soll er es einschätzen, wenn er auch keinen Funkkontakt hat? Er hat durch diesen Fehler außerdem den Attack-Mode nicht zum zweiten Mal aktivieren können, was laut Reglement natürlich vorgeschrieben ist, hat daher noch eine nachträgliche Durchfahrtsstrafe bekommen und ist dann letztlich nur auf Platz 20 gewertet worden. Also absolutes Wochenende zum Vergessen, ohne dass er jetzt aber was dafür konnte in dem Rennen. Das war einfach ein Elektronikproblem. Teamkollege Vergne am Freitag noch ganz gut. Da ist er ja auf Platz 7 gefahren und hat endlich Punkte geholt. Samstag dann aber schon eher mit einer schwachen Rennpace, hatte dann noch eine leichte Kollision mit Norminato im Nissan, am Ende nur Platz 17. Also wir haben das auch an Tweets gesehen von den beiden Fahrern. Frust ohne Ende. Sie haben gesagt, wir waren lange nicht in so einer Situation, wo einfach alles gefehlt hat quasi. Pace, Zuverlässigkeit, Glück auch irgendwo. Deswegen, ja, Tobi, vielleicht mal eine Frage zurück an dich. Was ist los bei DS? Liegt es vielleicht womöglich nur am neuen Penske-Team? Vorher haben sie ja mit Tachita zusammengearbeitet.
Ja, der Schluss liegt natürlich nahe, dass es jetzt, wo es im operativen Bereich mit Penske läuft, dass das vielleicht auch eine Ursache sein könnte. Auf der anderen Seite, die gleiche Truppe hat ja in Valencia, wo es um nichts ging, ja, muss ich dazu sagen, ja, abgeliefert. Ja, das sind sie die Zuverlässigkeitsweltmeister gewesen und auch die Performance passte. Ist eine gute Frage, keine Ahnung, woran es liegt. Ich glaube nicht, dass es ein fundamentales Problem mit dem Antrieb gibt, sondern ich tippe eher darauf, dass das ja vielleicht so ein bisschen in die Richtung geht, die wir auch eben bei Antonio Felix da Costa schon hatten, dass auch die beiden Fahrer ja sich an ein neues Team gewöhnen müssen, an eine andere Arbeitsweise, dass da es vielleicht noch nicht gelingt, die Abstimmung so hinzubekommen, dass die Fahrer sich auch tatsächlich hundertprozentig zufrieden mit dem Auto fühlen. Ich denke, ich würde es am ehesten ein bisschen darauf schieben.
Gucken wir mal auf die andere Seite des Stellantis-Konzerns. Da haben wir Maserati MSG Racing. Auch die haben ja einen absoluten Katastrophenfreitag erlebt. Beide Autos zu Kleinholz verarbeitet im Qualifying. Erst Max Günther hatte sich verbremst, beziehungsweise ist dann von der Linie auch abgekommen, ist ziemlich hart eingeschlagen in die Tech-Pro-Barriere, sodass sogar sein Monocoque gewechselt werden musste und hat dadurch natürlich am Freitag dann auch das Rennen verpasst. Du hattest da, Tobi, auch eine schöne Statistik zu. Wann war das letzte Mal noch, dass er ein Rennen verpasst hatte?
Das letzte Mal, dass Günther nicht gefahren ist, war Sanya 2019.
Ja, schon bitter für ihn. Aber tatsächlich musste sich das Team dann eben darauf konzentrieren, denn auch Mortara ist ja mit dem Heck eingeschlagen und hatte das Auto ebenfalls beschädigt zurück an die Box gebracht. Musste Maserati dann eben entscheiden, auf welches Auto konzentrieren wir uns jetzt, fokussieren wir unsere Ressourcen bei der Reparatur, haben sich dann für Mortara entschieden, weil eben die Reparaturarbeiten auch nicht so groß waren wie bei Günthers Auto.
Und so wie James Rossiter sagt, sowieso auch unsicher gewesen wäre, ob sie mit Günthers Auto fertig geworden wären, wenn sie sich komplett darauf konzentriert hätten. Das Monocoque zu wechseln, das dauert halt definitiv seine Zeit. Und ja, das ist halt der Nachteil am Formel-E-Renntag, alles sehr komprimiert. Und wenn es im Qualifying crasht, dann hat man vielleicht 2 Stunden Zeit, um die Autos wieder zu reparieren. Und dann müssen sie in die Startaufstellung.
Ja, und wenn es nicht läuft, dann läuft es auch überhaupt nicht. Das kann man dann für Mortara sagen, um den Freitag mal abzuschließen. Denn ja, er konnte dann starten, aufatmen für alle. Aber ist dann letztlich mit einem Reifenschaden auch ausgeschieden. Also wirklich ein rabenschwarzer Freitag. Samstag lief es ein bisschen besser. Svenja.
Ja, ich fand am Samstag vor allem im Qualifying, ich war schon sehr überrascht, als ich Mortara in den Duellen gesehen habe und dann Maxi Günther ja auch ganz knapp nur auf P5 in der Gruppe dran vorbei. Hat dann, finde ich, schon gezeigt, dass das Team es dann trotzdem, obwohl so viel passiert ist, ich meine, man hat es dann im James Rossiters, glaube ich, nee, nicht James Rossiter, wie heißt der Team?
Doch, James Rossiter.
Auf jeden Fall hat er doch dann im Fernsehen noch erzählt, wie sie um 1 Uhr nachts dann die Burger noch in der Box gegessen haben und da dann die Autos versucht haben, auf Stand zu bringen und dann aber trotzdem ein Setup auf die Beine zu stellen, was so weit optimiert ist, dass man es in die K.O.-Phase vom Qualifying geschafft hat, fand ich dann doch beeindruckend, muss ich sagen. Und dass das dann für Mortara nicht weiterging, war halt ein bisschen ungünstig. Aber an sich eine starke Leistung vom Team, das für den Samstag ja so gut wieder zu drehen, das Ganze. Im Rennen aber, fand ich, hat man doch deutlich gesehen, dass da halt dann Richtung Qualifying gearbeitet wurde, um irgendwie auch eine gute Ausgangssituation zu bekommen, weil die Autos sind einfach nicht effizient genug gewesen, um wirklich nach vorne arbeiten zu können, sondern immer nur nach hinten, sich irgendwie so abzusichern und die Position zu halten. Am Ende Mortara 9. geworden und Günther ist sogar ganz der Strom ausgegangen, der ist hinterher nur 19. geworden. Aber an sich, auch wenn es sehr schwach angefangen hat, finde ich, haben sie es auch am Samstag noch ganz gut gedreht, dass es halbwegs erfolgreiches Wochenende war.
Das ist übrigens eine interessante Beobachtung, auch noch mit Blick auf die Abstimmung der Autos, jetzt gerade zwischen DS und Maserati.
Was ich fand, was ein bisschen untergegangen ist im TV, Edo Mortara hat ein richtig, richtig gutes Manöver gefahren in der ersten Kurve, hat sich tatsächlich da zwischen 2 Konkurrenten durchgeschlängelt und in der nächsten Kurve sogar noch Sebastian Buemi einkassiert und lag dann auf dem 5. Platz sogar. Konnte die Position dann natürlich nicht halten, Svenny hat es schon gesagt, Effizienz hat gefehlt. Aber, muss man sagen, am Ende als 9. noch in den Punkten, ja, auch Daniel Ticktum als 10. in den Punkten, Sascha Finistras ebenfalls in den Punkten, heißt, wir haben tatsächlich 10 von 11 Teams, die nach 3 Rennen gepunktet haben. Die einzigen, die dann noch fehlen, Abt Kupra, gut, da fehlte noch ein bisschen was dieses Wochenende, aber grundsätzlich haben alle Teams in meinen Augen das Potenzial, zumindest an die Punkteränge ranzukommen. Und ich denke, da liegt noch eine spannende Saison vor uns und wir können uns auf die weiteren Rennen auch noch freuen.
Ja, vielleicht noch eine Beobachtung zum Schluss, weil du auch gerade NIO 333 noch angesprochen hast. Für mich auch ein gutes Beispiel dafür. Wir haben einige Teams gesehen, die eher Richtung Qualifying Trim entwickelt haben oder das Setup gestaltet haben und einige eher Richtung Rennen. Das lässt sich ganz gut eigentlich veranschaulichen an den Ergebnissen jeweils. Also wir hatten teilweise Fahrzeuge, die weit vorne gestartet sind, auf eine Runde bombenschnell waren, zum Beispiel am Freitag die Mahindra. Oder an beiden Tagen eigentlich auch der NIO, die dann aber im Rennen deutlich abgefallen sind, nach hinten durchgereicht wurden. Und dann haben wir auf der anderen Seite Teams wie Porsche Andretti beispielsweise, wo es im Qualifying noch nicht so hundertprozentig zusammenlief, aber dafür der Renntrim halt gepasst hat und sie sich nach vorne arbeiten können. Wo da jetzt die goldene Mitte liegt, der perfekte Kompromiss, wird wahrscheinlich jedes Team für sich entscheiden müssen, auch mit Blick aufs nächste Rennen dann. Aber ja, war ganz interessant zu sehen, dass eigentlich auf eine Runde schon fast alle Teams irgendwie ziemlich gut sein können, ziemlich schnell sein können.
Uns haben im Anschluss an den Diriyah Ebrie, an die zwei Rennen in Saudi-Arabien, bei Social Media noch zwei HörerInnen Fragen erreicht, die wir gerne an dieser Stelle noch beantworten wollen. Und ich würde vorschlagen, wir machen so, ich lese die Fragen vor, dann, das ist einfach, und dann könnt ihr fachsimpeln und das beantworten. Also, Frage 1. Fabian Müller fragt, das klingt wie im Fernsehen, Fabian Müller fragt: Beim zweiten Rennen ist meinem Vater aufgefallen, dass die mittlere rote Leuchte bei Rast nicht geleuchtet hatte. Wahrscheinlich ein technischer Defekt, oder? Kann es noch Folgen haben und blinkt dieses Licht beim Bremsen und leuchtet konstant, wenn beschleunigt wird?
Ja, das kann ich beantworten. Die zentral angebrachte rote Leuchte ist das sogenannte Regenlicht. Dieses Licht hat verschiedene Aufgaben. Im technischen Reglement ist tatsächlich genau festgelegt, wie es leuchten oder blinken muss. Eine Sekunde an, eine Sekunde aus, wenn das Auto geladen ist und kein Gang eingelegt ist, ja, zum Beispiel bei einem Boxenstopp. Das Licht bleibt dann dauerhaft an, wenn ein Gang eingelegt wird. Und wenn das Auto rekuperiert oder aber die Batterie leer ist, dann wird daraus ein Blinken, und zwar eine Viertelsekunde an und eine Viertelsekunde aus. Und dann noch eine interessante Information, das werden wir irgendwann später in dieser Saison sehen, wenn es die Attack Charge Ladeboxenstops geben wird. Da blinkt das Licht nämlich ganz kurz, nur 0,05 Sekunden und ist dann 2 Sekunden aus. Und das passiert tatsächlich, wenn es gerade aufgeladen wird. Kurz auf die Frage einzugehen, was bei Rast passiert ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Beim Start funktionierte das Licht definitiv noch. Man konnte es in der Einführungsrunde, die da gefahren wurde, sehen. Am Ende von Runde 1 war das Licht aber schon aus. Ich habe mir ein paar Mal angeguckt, was in der ersten Runde passiert ist. Ich vermute, dass es tatsächlich Sebastian Buemi war, der in der ersten Kurve mit seiner Fahrzeugnase das Licht getroffen hat und dabei die Lampe zerstört hat. Das ist nicht ganz ungefährlich. Laut Reglement kann ein Fahrzeug bei einem solchen Defekt vom Rennleiter an die Box geholt werden mit der schwarz-orangenen Flagge. Das steht im sportlichen Reglement, Paragraph 30.16. Das ist aber kein Muss, sondern ist eine Entscheidung, die der Renndirektor treffen kann, aber nicht muss. Zur Frage, ob das noch irgendwelche Folgen haben kann, nein, nachträglich kann René Rast für diesen Defekt nicht bestraft werden.
Wir gehen also mal ganz stark davon aus, dass Scott Elkins das nicht gesehen hat, so wie dein Vater. Denn gerade bei einem Nachtrennen ist so eine Rückleuchte vielleicht schon ganz sinnvoll eigentlich. Aber gut, war unter dem Radar offensichtlich, ist zum Glück nichts passiert.
Okay, Frage 2. Steht nicht dabei, wer die Frage gestellt hat.
Die ist auch von Fabian Müller.
Ah, auch von Fabian Müller. Ach, Herr Emini, der hat ja viele Fragen.
Ja.
Okay, könnt ihr zum anderen gegebenenfalls auf das Thema Rundenzeiten der Gen 3 im Vergleich zum letzten Jahr eingehen? Also sowohl im Qualifying als auch in Sachen Rennpace. Bei Pro7 hieß es, Gen 2 wäre aktuell noch schneller, obwohl die Autos mehr Leistung haben. Liegt das nur an der mangelnden Erfahrung mit Gen 3 oder vielleicht auch an den neuen Reifen und unterschiedlichem Grip auf der Strecke?
Ja, Rundenzeiten Gen 2, Gen 3, das ist immer ein Thema, mit dem ich mich gerne beschäftige. Tatsächlich ist es so, die Gen 2 Boliden sind in Diriyah wirklich im Qualifying auf jeden Fall deutlich schneller gewesen. Das hat mehrere Faktoren. In meinen Augen liegt es hauptsächlich an den Reifen. Die Hankook-Reifen sind härter, die verschleißen damit aber andererseits auch weniger und sind stabiler, was das Temperaturverhalten angeht. Durch den höheren Härtegrad sind sie allerdings in den Kurven nicht ganz so belastbar. Das hat mehrere Auswirkungen, aber auch einen, den man vielleicht im ersten Moment gar nicht vermuten würde. Nämlich sorgt das auch dafür, dass sich die Strecke im Laufe des Wochenendes gar nicht so viel verbessert wie bei einem weichen Reifen. Einfach weil weniger Gummi abgefahren wird und auf der Ideallinie landet. Und ich finde, man sieht es ganz gut, wenn man die Zeiten für die Pole Position vergleicht. Das waren letztes Jahr 1,5 Sekunden, die zwischen der Pole Position am Freitag und der Pole Position am Samstag gelegen haben, die Strecke dann in dem Zeitraum schneller geworden ist. Und das war tatsächlich jetzt mit den Hankook-Reifen nur ungefähr halb so viel. Ich denke, das sagt viel darüber aus, wie viel die Reifen an der Stelle da auch mit zu tun haben. Ich finde, man kann Hankook an dieser Stelle da keine Vorwürfe machen. Die haben den Reifen genau so entwickelt, wie er gewünscht war. Kann ich dazu sagen, wir hatten ja letztes Jahr in New York einmal einen Regenguss kurz vor Rennende und da sind die Autos reihenweise abgeflogen, einfach weil kein Profil mehr da war. Absolutes Sicherheitsrisiko und das wollte die FIA besser machen, hat daher Hankook Vorgaben gemacht, wie viel Gummi von den Reifen runter sein darf am Ende des Rennens, damit noch so viel Profil da ist, dass auch bei Regen sicher zu Ende gefahren werden kann.
Vielleicht noch ein für mich eigentlich interessantester Vergleich, der Rundenrekord vom letzten Jahr Gen 2 zu dem jetzigen, das waren glaube ich so knapp 2 Sekunden 1,9 oder sowas, war das Gen 2 Auto tatsächlich schneller, was letztlich auch zu einer Debatte führen muss aus meiner Sicht. Ja, Hankook hat genau den Job gemacht, den sie eingebrieft bekommen haben von FIA und Formel E. Aber aus meiner Sicht ist das die falsche Richtung, in die sich die Formel E da entwickelt, dass dann das Auto mit deutlich mehr Leistung und weniger Gewicht am Ende langsamer ist. Ich denke, es wird Zeit für Slicks. Da werden wir auch die nächsten Tage mal einen Artikel zu veröffentlichen. Pascal Wehrlein hat mir gestern genau das Gleiche gesagt. Mehr dazu später dann schriftlich. Aber ich denke, dieser erste direkte Vergleich zwischen zwei identischen Streckenführungen sollte jetzt eigentlich endgültig mal den Haken dran machen, dass wir fürs, weiß nicht, vielleicht nächstes Jahr entweder eine weichere Gummimischung brauchen oder einen Slickreifen.
Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass das insbesondere im Qualifying auf eine schnelle Runde deutlich, deutlich mehr auswirkt als im Rennen. Die Rennpace ist nämlich definitiv deutlich besser im Vergleich zur Qualipace bei den Gen 3 Boliden, was natürlich auch daran liegt, dass die Fahrzeuge viel, viel mehr Energie rekuperieren und daher auch weniger Energie auf eine Runde einsparen müssen. Kommen wir zur letzten Kategorie, sag ich mal, unserer Nachbesprechung. Traditionell nennt jeder hier aus unserer Runde einen Gewinner und einen Verlierer des Rennens oder in dem Fall sogar des Rennwochenendes. Da würde ich an dieser Stelle sagen, tatsächlich Ladies first. Svenny, du darfst gerne mal beginnen.
Also ich habe Sam Bird mir ausgesucht. Den haben wir ja ehrlicherweise nach der letzten Saison, wenn er seinen Jaguar-Vertrag nicht noch gehabt hätte, schon quasi zum Rentner erklärt. Und ich finde, der hat sich diesem Wochenende nochmal richtig, ja, wie du schon bei Buemi vorhin gesagt hast, richtig wiedergeboren, richtig aufgeblüht, finde ich auch im Vergleich zum direkten Teamkollegen im gleichen Auto. Richtig, richtig stark unterwegs gewesen, Podium geholt. Ich würde sagen, das läuft.
Und dein Verlierer?
Mein Verlierer, ja, Sergio Sette Camara. Einfach weil er im Vergleich zu seinem Teamkollegen im gleichen Auto so stark hinterhergehangen hat. In Mexiko hat er noch die Trainingsbestzeiten gesetzt, aber dann, wenn es so drauf ankam, im Qualifying und im Rennen, nie so richtig da gewesen. Jetzt dein Tickdem schon wieder in der Duellphase gewesen, ersten Punkt jetzt für Nio geholt, seit letztem Jahr Rome Prix. Und da einfach, glaube ich, auch ein bisschen hinter der eigenen Erwartung hergeblieben, weil wir haben ja gesehen letztes Jahr, wie gut er eigentlich ist im Qualifying, so das Maximale aus dem Auto rauszuholen. Und ich glaube, das ist ihm einfach noch nicht gelungen, sich so mit dem Gen 3 Auto und vielleicht auch mit dem Nio anzufreunden. Deswegen leider Sergio Sette Camara.
Interessante Wahl. Timo, wie sieht's denn bei dir aus?
Ja, ich glaube, Gewinner können wir relativ kurz machen. Den müssen wir an dieser Stelle hier nennen. Pascal Wehrlein, sicherlich der Gewinner des Wochenendes, der zweifache Gewinner des Wochenendes. Aber nicht nur, weil er jetzt irgendwie diese beiden Siege geholt hat und diese Punkte geholt hat, sondern weil er einfach jetzt das erste Mal grundsätzlich auch der erste Deutsche, der eine Formel E Gesamtwertung anführt, aber weil er sich erstmals in die Position bringt, um die Meisterschaft kämpfen zu können. Er fühlt sich wohl im Auto, er hat endlich das um sich herum, was er braucht und ja, ich glaube, er kann einfach in jeder Hinsicht mit sich zufrieden sein, mit dem Auto, mit dem Team, mit allem, mit der Punkteausbeute, also sicherlich der ganz große Gewinner des Wochenendes. Beim Verlierer würde ich mal in die Schweiz gucken. Wehrlein wohnt ja auch in der Schweiz, ist aber Deutscher. Jetzt sprechen wir über einen Schweizer, der, ich weiß gar nicht, ob er in der Schweiz wohnt. Egal, Nico Müller, Abcupra-Pilot, ist ja zurückgekehrt in die Formel E und hat bisher auch noch nicht so richtig den guten Saisonstart erwischt. Einerseits natürlich geschuldet dem Auto. Wir haben gesehen, der M9 Elektro, also das Kundenfahrzeug von Mahindra, funktioniert nicht so wirklich, weder effizient noch auf eine Runde. Macht es wirklich schwer für die Fahrer. Das ist die eine Komponente. Die andere ist aber, und die hat er sich selbst zuzuschreiben, dass er im zweiten freien Training schon die Mauer touchiert hat. Relativ leicht, aber trotzdem mit großen Konsequenzen, denn die Abmannschaft musste eben das Auto reparieren. Daraufhin hat Müller das Qualifying verpasst und musste somit von ganz hinten ins Rennen gehen. Und als wäre es nicht schon schlimm genug, hat er dann auch schon auf dem Weg in die Startaufstellung am Funk berichtet von seltsamen Geräuschen im Auto und musste letztlich dann nach 13 Runden wegen eines Folgeschadens das Rennen aufgeben. Also da lief schon wenig zusammen. Am Samstag hat er sich eigentlich vorgenommen, jetzt mal ein bisschen Aufholjagd, hat dann auch einige Angriffe gestartet und ist dann bei einem Überholversuch in Kurve 18 ein bisschen zu optimistisch gewesen, ist seitlich in die Tech-Pro-Barriere geschlittert, Auto kaputt. Wieder vorzeitiges Ende und null Punkte. Von daher, ja, in jeder möglichen Hinsicht ein desolates Wochenende für Nico Müller.
Ja, dann bleib hier nur noch ich übrig. Ich möchte mit meinem Sieger des Wochenendes direkt mal in der Schweiz bleiben. Allerdings nicht bei Nico Müller, sondern bei Sebastian Buemi. Ich hatte es eben schon gesagt, kommt mir vor wie eine Wiedergeburt. Eine Leistung, die ich nach den letzten 2 Jahren bei Nissan, die wirklich nicht berauschend waren, wirklich nicht von ihm erwartet hätte. Finde, hat den Teamwechsel im Gegensatz zu vielen anderen Fahrern gut weggesteckt. Wir hatten das Thema ja auch eben schon. Viele andere Fahrer, die das Team gewechselt haben, tun sich noch schwer. Finde ich, ist bei Buemi überhaupt nicht der Fall. Er hat seinen Teamkollegen Nick Cassidy, der immerhin auch Formel-E-Rennsieger ist, den hat er klar im Griff. Und ja, von daher für mich definitiv ein Gewinner dieses Wochenendes. Ja, ein Verlierer, da muss ich auch nicht sehr weit gucken. Da fiel mir als allererstes Maximilian Günther ein, der gefühlt vom Regen in die Traufe kam. Auch er letztes Jahr bei Nissan, auch er mit einer solchen Saison. Und ja, im Gegensatz zu BMW ist der Teamwechsel bei ihm noch bislang nicht mit einem positiven Ergebnis zu bezeichnen. Ja, Freitag ganz, ganz schlimm. Hat das Auto in die Mauer geschmissen, verpasst das Rennen. Ja, am Samstag war immerhin noch ganz gut unterwegs, wenn auch nicht auf dem Niveau sein Teamkollege Edo Mortara. Und ja, dann geht ihm eine halbe Runde vor dem Ziel der Strom aus. Wenn er dann ja nicht der Einzige ist, der am Ende keinen Strom mehr hat, aber der Einzige, der so früh vor dem Ziel keinen Strom mehr hat, wenn er derjenige ist, dann muss auch er als Fahrer sich an die eigene Nase packen, weil er was nicht ganz richtig gemacht haben kann. Und ich glaube, Max Günther ist einfach froh, dass er mittlerweile aus Saudi-Arabien abreisen konnte und dass er jetzt wieder in Monaco ist, wo er hoffentlich den Kopf frei bekommt und sich auf das nächste Rennen konzentrieren kann.
Ja, und wir haben ja auch immer noch unser Community-Tippspiel auf kicktipp.de/Formel-E, wo viele von euch HörerInnen abstimmen vor dem Rennen, wer macht das Rennen, wer macht auch das Qualifying. Wir treten da ja auch als eFormel.de-Redaktion an und Tobi W., du hast da immer einen ganz guten Einblick. Wie ist es denn gelaufen am Wochenende? Wer führt? Wie sieht's so aus?
Ja, gelaufen ist es. Ja, ich denke mal für doch relativ viele ganz gut. Insbesondere unsere liebe Svenny König möchte ich an der Stelle mal nennen, die tatsächlich auf Platz 2 aktuell in der Gesamtwertung liegt. Vorne liegt der Benutzer Stoffel 4. Ja, wie gesagt, Sven die zweite. Der Chris ist auf Platz 3. Da hatte er ja auch schon in der letzten Saison abgeschlossen. Manrad, unser Sieger aus Saison 7 ist punktgleich auf dem 3. Platz. Also da geht es im Moment auch noch ganz vorne noch relativ eng zu. Das ist etwas anders als in der Formel E Gesamtwertung derzeit. Wo wir einmal dabei sind, einfach mal einen Blick auf unsere Redaktion. Der heute abwesende Tobi Blum auf Platz 7, aber auch nur 10 Punkte Rückstand. Und Timo und ich sind tatsächlich beide gerade punktgleich, liegen allerdings 14 Punkte hinter der Spitze. Aber sind erst 3 von 16 Rennen vorbei. Da kann natürlich noch alles passieren. Und auch hier den Tipp für euch, wenn ihr Lust habt zu tippen, meldet euch an auf www.kicktipp.de/Formel E und tippt einfach mit und wenn ihr Glück habt, dann werdet ihr nächste Woche oder beim nächsten Rennen hier an dieser Stelle auch mal namentlich erwähnt.
So, diese Episode neigt sich so langsam dem Ende und die HörerInnen von euch, die regelmäßig dabei sind, wissen, was noch aussteht. Unsere besondere Rubrik, nämlich die da heißt
Tobis Teleskop. E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Heute blicke ich mit dem Teleskop einmal nach der RIA, genauer gesagt in die Rückspiegel der Gen 3 Boliden. Und ein wenig erschrocken muss ich feststellen, dass ich dabei außer den Hinterreifen der Fahrzeuge nur sehr wenig erkennen kann. Denn tatsächlich ist es so, dass sich einige Fahrer über die schlechte Sicht mit den Spiegeln beklagt haben. McLaren-Pilot René Rast sagt beispielsweise, wir können damit keine Rennen fahren. Das ist schon eine sehr starke Aussage, aber auch Lucas Di Grassi meint, dass die Spiegel zu niedrig sind und er nicht über die Hinterräder sehen könne. Es braucht keine große Veränderung, man muss sie nur etwas höher machen. Lösung schlägt er auch direkt vor. Glaubt ihr beiden denn, dass die Formel E bis zum nächsten Rennen in Indien eine Lösung haben wird oder denkt ihr, das wird länger dauern?
Also ich glaube schon, dass, also wenn es wirklich so dramatisch ist, wie die beiden das beschreiben, dann glaube ich schon, dass es dafür eine Lösung gibt. Und ich meine, so einen Spiegel zu erhöhen, da kann man im Prinzip einen Teil durch einen 3D-Drucker jagen und dann das unten mit dran machen. Ich glaube nicht, dass es so super tragisch ist. Wenn es wirklich hilft und für die Sicherheit der Fahrer was Gutes tun würde, glaube ich nicht, dass man an so einer Kleinigkeit dann irgendwie sich aufreiben sollte und das nötig lange aufschieben sollte, weil es ist eine minimale Veränderung, die wahrscheinlich niemandem auffällt, der es nicht weiß. Und da kann man einfach eine Kleinigkeit tun und dann geht es allen besser und dann sind alle glücklich.
Ich mag das, wie lösungsorientiert du bist. Schön einfach mal durch einen 3D-Drucker jagen und gut. Vielleicht machen sie das ja.
Das ist ja wirklich nur, letztendlich musst du da ja ein kleines Kunststoffteil dran schrauben. Kenne ich hier meine Leute in Ansbach. Die können das mal eben machen. Nein, Spaß. Aber ich glaube nicht, dass das so dramatisch ist.
Ich denke auch. Wir haben vor allem noch eine Szene gesehen, auf die ich noch kurz hinweisen will. Im Qualifying war es, glaube ich, in der Gruppenphase. Da hatten wir eine Situation zwischen Pascal Wehrlein, der auf der schnellen Runde war, beziehungsweise Schwung holen wollte. Ich weiß es nicht mehr genau. Er war auf jeden Fall sehr schnell unterwegs, in die letzte Kurve eingefahren. Und kurz vor der letzten Runde war Sergio Sette Camara, der ebenfalls gerade wohl ansetzen wollte zu seiner schnellen Runde, war aber noch sehr langsam und ist im letzten Moment quasi rechts rübergezogen, wo Wehrlein gerade vorbei rauschen wollte. Hätte fast geknallt. Wehrlein musste seine Runde daraufhin abbrechen und es hat auch eine Strafe gegeben für Sette Camara später. Völlig zu Recht. Und er hat geflucht am Funk und gesagt, es lag dran, dass er ihn einfach schlichtweg nicht gesehen hat durch die Rückspiegel. Ob das eine Entschuldigung war und er einfach nur gepennt hat, ist für uns schwer zu beurteilen jetzt. Aber dennoch kann das ja vorkommen, wenn sich so viele Fahrer einig sind, dass man da schlecht sieht, dann ist immer, sobald das Thema Sicherheit aufpoppt, wird die FIA da bestimmt alle Hebel in Bewegung setzen, dass wir in Indien dann neue Rückspiegel sehen werden.
Sehe ich auch so. Es scheint tatsächlich ein Problem zu sein und wenn man schon so klare Aussagen zu einem Thema hört, was, muss ich zugeben, in der Formel E selten ist und dann auch noch es tatsächlich dann live und in Farbe miterleben kann. Ich gehe davon aus, dass man da schnellstmöglich eine Lösung finden wird und kann mir auch nicht vorstellen, dass das viel aufwendiger wäre, als ein paar Teile durch einen 3D-Drucker zu jagen. Aber wenn ich dann mal auf unsere Notizen gucke, wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, liebe Svenny, lieber Timo. War schön, dass ihr dabei gewesen seid.
Vielen Dank an dich.
Geht dir.
Alles klar. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in ein paar Tagen schon wieder. Dann gibt es nämlich zack auf zack, es gibt dann die nächste Rennvorschau. Und zwar blicken wir nach vorne auf das anstehende Rennen in Hyderabad. In diesem Sinne verabschieden wir uns und einen schönen Abend.
Danke, ciao.
Macht's gut.
Ciao.